Es ist wieder soweit für eine neue Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Die Ferien sind vorbei und das Schuljahr der Lebensart, das alte 24-25, ist auch beendet und wir haben eben das neue Schuljahr 25-26 gestartet. Und es ist kaum zu fassen und zu glauben, wir sind und gehen in unser 15. Jahr der Lebensart. Das ist eigentlich von vornherein eine Wundergeschichte von Gott, dass er uns die Schule so lange, dass er uns versorgt hat, dass er uns unterstützt hat, auch durch Krisen gebracht hat. Corona war dazwischen und wir haben es überlebt, die Schule hat überlebt und wir hatten letztes Jahr eines unserer größten Schuljahre. Wir sind so dankbar, dass Gott uns so durchgetragen hat und deswegen sind wir auch gespannt, was dieses Jahr alles passiert, unser Jubiläumsjahr. Nein, ich habe nicht wegen dem Jubiläumsjahr jetzt das Thema gewählt, was ihr schon gesehen habt in der Überschrift. Ich möchte kurz erklären, warum ich mich nun doch trotz vielen innerlichen Widerständen dazu entschieden habe, mich näher mit der Offenbarung zu beschäftigen. Ich hatte ja vor circa anderthalb Jahren die Folge 24 schon mal mit der Offenbarung begonnen und da eine Einführung gemacht und hatte dort versprochen, mich näher mit dem Buch zu beschäftigen, was ich nicht getan habe. Und es ist spannend, was in den letzten Wochen des letzten Schuljahres so passiert ist. Und ich möchte euch da einfach mit reinnehmen, kurz als Erklärung, warum ihr jetzt in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder mal eine Episode der Offenbarung bekommen werdet. Es war nämlich so, das ist so, dass im zweiten Schuljahr die Schüler predigen dürfen. Sie dürfen sich ein Thema aussuchen, selber, was sie beschäftigt und darüber eine Predigt halten. Und also vor der Klasse. Und eine Schülerin hat sich als Predigtthema das Hohelied ausgesucht. Und wenn ihr euch erinnert, das Hohelied ist ähnlich wie die Offenbarung das Buch oder ein Buch, das ich am wenigsten gelesen habe und wo ich am wenigsten Zugang dazu habe. Und diese Schülerin hat es in ihrer Predigt geschafft, mir das Hohelied so nahe zu bringen, dass ich Lust bekommen habe, dieses Buch zu lesen. Und das fand ich sehr faszinierend und auch überraschend. Und so kamen wir dann ins Gespräch über meine sogenannten blinden Flecke in meinem Bibelleseplan. Und wir haben eben über das Hohelied und auch über die Offenbarung gesprochen. Und dabei habe ich festgestellt, dass einige der Schüler der zweiten Klasse gerne die Offenbarung lesen und auch mit Begeisterung. Und so kamen wir ins Gespräch. Ich habe gefragt, ja, warum eigentlich? Versteht ihr mehr? Nein, sie verstehen auch nicht unbedingt alles oder vieles. Und trotzdem lieben sie dieses Buch. Und da ich ein lernfähiger Lehrer bin, habe ich mich dann entschlossen, einfach mal mit den Schülern der zweiten Klasse einfach über die Offenbarung zu sprechen. Und dieses Gespräch hat in mir so viel Freude und auch Erkenntnis und auch Mut hervorgebracht, mich doch näher mit der Offenbarung zu beschäftigen. Und deswegen habe ich entschieden, der Offenbarung eine Chance zu geben in meinem Leben. Und ich habe auch kurz reflektiert, warum es mir so schwer fällt, mit Büchern wie der Offenbarung oder auch dem Hohelied umzugehen. Und ich muss sagen, es hat mit diesem, und das ist ja nicht überraschend, prophetischen Inhalt oder dem prophetischen Ansatz zu tun. Und zwar habe ich kein Problem mit Jeremia. In der letzten Folge habe ich über Jeremia gesprochen, was auch ein prophetisches Buch ist, umzugehen. Das fällt mir sehr leicht. Aber Offenbarung und auch das Hohelied, das sind prophetische Bücher, die voll sind mit Bildern, die ich teilweise nicht verstehe. Und vor allem, wo mir eine Sicherheit fehlt, klare und sichere Aussagen zu machen. Und wahrscheinlich ist das ein Grund, man sagt ja, Propheten und Lehrer, die können nicht so gut miteinander. Ist das ein Grund, warum eben Propheten und Lehrer nicht so gut miteinander können, weil Lehrer gerne klare, sichere Aussagen machen und über etwas reden, von dem sie Ahnung haben. Und bei der Offenbarung habe ich keine Ahnung und ich kann keine sicheren Aussagen machen. Und bevor ich keine sichere Aussage machen kann, mache ich lieber gar keine. Und das habe ich so ein bisschen reflektiert und das ist eigentlich schade, weil ich möchte ja mir dieses Buch nicht vorenthalten, nur weil ich keine sicheren Aussagen machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also beschlossen, mich mit diesem Buch etwas auseinanderzusetzen und nein, wie ich auch schon vor anderthalb Jahren in der Episode 24 gesagt habe, ich werde euch keine schlüssigen, endgültigen Antworten geben, aber ich werde versuchen, mich dem Text zu nähern und Antworten oder zumindest Ansätze für eine Auslegung zu suchen und zu finden. Und wenn es euch so geht wie mir, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was ich eigentlich gesagt habe vor anderthalb Jahren, dann könnt ihr diese Episode, wie gesagt, Nummer 24 nochmal anhören. Ich habe sie auch nochmal angehört und war überrascht, was ich da so alles gesagt habe. Ich möchte auch das nicht alles wiederholen. Ich habe da eine Einführung gegeben und da stehe ich auch dazu. Ich möchte aber einen Punkt, und der ist mir bewusst geworden, auch im Gespräch mit den Schülern der Lebensart, nochmal unterstreichen. Die Offenbarung hat als Hauptthema für mich nicht, was passiert alles und was kommt auf uns zu und die Zukunft, sondern das Hauptthema ist Jesus, die Person Jesus. Damit geht das Buch los und damit hört das Buch auch auf. Das heißt, die Hauptperson, und das heißt ja auch die Apokalypse, die Offenbarung von Jesus, die Hauptperson ist Jesus. Und wenn wir gar nichts verstehen in der Offenbarung, dann verstehen wir doch, dass Jesus und Gott nie die Kontrolle über die Zeit verlieren, sondern immer diejenigen sind, die alles in der Hand haben und die am Ende gewinnen. Und wir, wenn wir zu Gott und zu Jesus gehören, eben zu diesen Gewinnern gehören. Und ich glaube, das ist die Botschaft. Und alles, was dazwischen steht, zwischen den ersten und letzten Kapiteln, ist interessant und wahrscheinlich auch gut und wichtig zu verstehen und zu lesen, aber letztendlich nicht der Fokus und nicht das, auf was wir uns so arg einschießen sollten. Zweitens habe ich festgestellt, oder denke ich, die Offenbarung geht ja los, die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um zu zeigen, was rasch, schnell, Tacho habe ich letztes Mal gesagt, also unverzüglich passieren wird. Das heißt, der Ansatz des Buches der Offenbarung ist nicht, etwas zu schreiben, was irgendwann mal in der zukünftigen Zeit passiert, sondern das Buch wurde geschrieben und es wurde, das sehen wir dann in den zweiten, ab Kapitel 2, an 7 Gemeinden geschrieben. Das heißt, diese 7 Gemeinden haben das Buch gelesen vor 1900 Jahren und der Ansatz war, dass sie etwas damit anfangen können und etwas für sich rausziehen können. Das heißt, das Buch der Offenbarung ist nicht für uns heute geschrieben. Es ist für jede Generation über die letzten 2000 Jahre geschrieben worden. Und jede Generation hat aus diesem Buch etwas rausziehen können und rausziehen sollen, weil das war der Ansatz. Das heißt, wir suchen also nicht so sehr in diesem Buch, okay, was passt jetzt auf unsere Zeit und jetzt sind wir da, sondern wir suchen Prinzipien, wie wir uns in dieser Welt, die antigöttlich ist, verhalten sollen, welche Prinzipien gibt uns Gott an die Hand und hat er schon immer gegeben, über die Jahrhunderte hinaus, welche Prinzipien können wir rausziehen, um zu wissen, wie wir in der jetzigen Zeit und mit den jetzigen Umständen umgehen können und wie wir uns verhalten sollen. Das wird der Ansatz sein, für mich zu suchen und natürlich werden wir sicher feststellen, und da bin ich auch überzeugt davon, wir sind jetzt näher an dem Ende der Tage, wie vor 500 und wie vor 1000 Jahren. Es liegt schon in der Sache drin, so oder so. Aber natürlich wird das sicher immer relevanter, was wir da lesen. Ich bin mal gespannt, was alles rauskommt. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe noch nicht ein Konzept für alles. Ich habe nur ein paar Ideen. Und ich werde jetzt anfangen, euch heute das erste Kapitel zu lesen und mir dann die Verse 12 bis 18 näher anzuschauen. Da geht es, wie gesagt, um Jesus. Und ich lese euch jetzt einfach das Kapitel 1 mal vor. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah, glückselig ist, der die Worte dieser Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns vor unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um der Zeugnisse Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldene Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Ich möchte, wie gesagt, vor allem in diesem Kapitel auf den verherrlichten Jesus eingehen. Vielleicht trotzdem noch zwei Bemerkungen zum anderen Text. Also, Johannes sagt hier, dass wir zu Königen und zu Priestern gemacht sind für unseren Gott und Vater. Das ist die Position und die Rolle, die wir bekommen haben, nachdem Jesus uns gerettet hat und unsere Sünden vergeben hat. Das ist unsere Rolle, die wir in dieser Welt einnehmen. Könige und Priester. Das heißt Herrscher und Vermittler des Göttlichen. Herrscher im Reich Gottes. Also wir setzen den Willen Gottes um und wir vermitteln den Willen Gottes. Das ist die Aufgabe von Königen und Priestern. Das ist unsere Position. Das zeigt nochmal, dass die Offenbarung uns nicht Angst machen sollte, sondern eben uns Hoffnung und Zuversicht gibt und auch uns Position gibt, wer wir sind in dieser ganzen Welt, die, wie gesagt, antigöttlich ist. Schauen wir aber jetzt den verherrlichten Jesus an, weil ich habe eben in der früheren Episode gesagt, die Offenbarung ist prophetisch und deswegen bildhaft ausgedrückt. Das heißt, dieser verherrlichte Jesus, der wird, behaupte ich jetzt mal so, nicht so aussehen, wie er hier beschrieben ist, sondern das sind Bilder für sein Aussehen. Und diese Bilder sagen etwas. Diese Bilder drücken etwas aus. Und ich glaube, dass wir, wenn wir dann im Alten Testament mal schauen, was da vielleicht an Parallelen sind, dieser Person und dem, was diese Bilder ausdrücken, näher kommen. Und wir gehen mal durch. Ich habe diese Beschreibung mal in drei Teile eingeteilt. Einmal in die Kleidung, in das Aussehen und in die Stimme und den Mund. Und wir gehen jetzt einfach mal durch und ich werde euch einfach ein paar Hinweise geben, die mir da einfallen, wenn ich das lese. Also, das heißt hier, dass die Person, die da redet, aussieht wie der Sohn des Menschen. Und diese Bezeichnung und auch die Beschreibungen, die hier gemacht werden, die klingen ganz stark an Daniel an. Also Daniel 10, 5 und 6 ist fast wörtlich von dem, was hier steht. Und auch Daniel 7, Vers 9 werden einige Teile von diesen Vergleichen herangezogen. Und das ist schon mal interessant. Das heißt, dieser verherrlichte Jesus greift offensichtlich Bilder und Symbole des Alten Testamentes auf. In Daniel 7 wird von Gott geredet, in Daniel 10 ist nicht ganz sicher, ob da Jesus auftritt oder ein Engel. Aber wenn ich das hier jetzt mit Offenbarung 1 vergleiche, glaube ich, dass dort Jesus erscheint. Aber wie auch immer, das heißt, das sind Symbole, die wir jetzt näher anschauen. Also diese Person ist bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht. In Daniel 10 steht ein leinenes Gewand. Das Gewand oder überhaupt dieses Gewand klingt ein bisschen an das Gewand der Priester an. In 2. Mose 28 wird beschrieben, wie die Kleider von den Priestern und vor allem von hohen Priester aussehen muss. Das heißt, ein Gewand vermittelt schon mal einen Status. Und hier dieses Gewand, finde ich zumindest, hat etwas von eben Priestertum. Und das heißt, diese Person, Jesus, kommt auch als Priester. Das heißt, er vermittelt, nochmal die Aufgabe des Priesters, er vermittelt das Göttliche, er vermittelt den Willen Gottes, er bringt die Gaben Gottes dem Volk. Und Jesus tritt hier als der Vermittler zwischen Gott und Menschen auf. Das Zweite ist, dass dieses Gewand, weil es auch hell ist und leuchtend, Reinheit ausdrückt. Und auch dieses lange Gewand hat so ein bisschen, zumindest fällt mir das ein, das ist jetzt vielleicht interpretiert, etwas von diesem Gewand, was auch beim Priester steht, wo unten dran was hängt. Und diese Verse in 4. Mose 15, Vers 39, wo es steht, dass die Juden an ihr Gewand, an ihr Obergewand, unten eine Quaste machen sollen, die erinnert an die Gerechtigkeit, dass sie eben das Gesetz halten. Und ich glaube, dass dieses Gewand auch dafür steht, dass Jesus ein reiner Priester ist, der das Gesetz hält und dieses Gewand auch eben Gerechtigkeit bezogen auf das Gesetz ausdrückt. Jesus tritt auf als der Gerechte vor Gott, als der Priester, der eben fähig ist, ins Allerheiligste zu gehen, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Das wird dann im Hebräerbrief ja auch nochmal deutlich gemacht, dass er eben dieser hohe Priester ist, der Sühnung erwirkt, der eben auch nicht das Blut von irgendwelchen Tieren bringt, sondern von sich selber. Das ist hier ein Teil des Bildes. Das nächste, das überrascht mich ein wenig, da bin ich drüber gestolpert. Dieses Gewand wird zusammengehalten mit einem goldenen Gürtel, so weit, so gut. Auch das finden wir im Priestergewand. Aber hier steht, dieser Gürtel ist um die Brust gegürtet, nicht um die Hüfte. Das ist wiederum überraschend. Also ein Gürtel, der an der Brust hängt, sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube aber, dass das kein Zufall ist, dass das so geschrieben ist. Zumindest interpretiere ich das jetzt einfach mal so. Also erstmal Gürtel, für was steht Gürtel? Gürtel steht im Alten Testament für Ehre, für Status auch. Ein schöner Gürtel zeigt deinen Stand an. Dieser Gürtel ist golden, das heißt königlich oder eben hoher Priester, beides. Das heißt, auch hier wird ein hoher Stand deutlich gemacht. Jesus hat einen hohen Stand, er trägt einen Gürtel. Wenn wir in Epheser 6 drüber nachdenken, für was da der Gürtel steht, dann heißt es der Gürtel der Wahrheit. Jetzt Wahrheit im Hebräischen hat nicht so viel damit zu tun, dass etwas wahr ist, wie wir es verstehen, also nicht falsch, sondern Wahrheit im Hebräischen hat viel mehr mit Treue, Zuverlässigkeit und Beständigkeit zu tun. Das heißt, dieser Gürtel, der goldene Gürtel, tut viel mehr Beziehung ausdrücken, Beständigkeit, Treue. Dieser Jesus, der verherrlichte Jesus, ist beständig und treu. Er war gegenüber Gott treu, aber er ist auch gegenüber uns treu. Er hat eine Liebesbeziehung zu uns, deswegen ist der Gürtel am Herzen. Er hat eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu uns und vermittelt so die Gaben Gottes, das, was Gott uns schenken möchte. Und dafür steht auch dieser goldene Gürtel. Wenn wir nun zum Aussehen kommen, dann fällt als erstes das Haupt auf und die Haare, die weiß wie Wolle sind, wie Schnee. Und wenn du ein bisschen die Bibel kennst, oder vielleicht auch nicht, aber wenn du mal in der Konkordanz die Worte Wolle und Schnee eingibst, dann wirst du auf Jesaja 1, 18 kommen. Da steht, komm doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde wie Scharlach ist, soll sie doch weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot wie Karmesin ist, soll sie weiß wie Wolle werden. Und keine Ahnung, ob das hier die Assoziation ist, aber das ist meine. Wolle und Schnee, weiß, hat was mit diesem Vers zu tun. Das heißt, das Haupt von Jesus ist ein Bild, die weiße Wolle ist ein Bild für die Reinheit und die Vergebungsbereitschaft von Jesus. Er hat das, was blutrot war, nämlich die Sünde, weiß gemacht, wie Schnee, wie weiße Wolle. Das ist für mich der erste Aspekt, der beim Aussehen rüberkommt. Dann natürlich seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Grundsätzlich, wenn ein Auge dich anschaut, also dieser Blick, und der ist wie Feuerflamme, das hat natürlich etwas fast Beängstigendes, und zwar in der Hinsicht, dass dieser Blick, diese Feuerflamme dich durchdringt. Und ich glaube, dass dieser Aspekt natürlich eine Rolle spielt. Der Blick von Jesus, der brennt alles weg, was ihm nicht gefällt. Und er erkennt alles, was ihm nicht gefällt. Da gibt es keinen Schatten, da gibt es keinen Ort, wo man sich verstecken kann, sondern diese Augen erleuchten jede Ecke in meinem Leben und erleuchten nicht nur, sondern sie brennen auch weg, was nicht gefällt. Also dieser Blick, der ist einerseits eben richtend, beziehungsweise er nimmt weg, was nicht gut ist, er zerstört, was nicht gut ist. Die andere Sache, die mir aber eingefallen ist, ist Lukas 11, ab Vers 33 folgende, da lese ich jetzt den Text nicht vor, aber da geht es darum, dass die Augen die Leuchte des Leibes ist. Und wenn der Leib lauter ist, dann ist auch das Auge lauter. Und wenn der Leib finster ist, dann ist auch das Auge finster. Und wenn hier die Augen leuchten wie Feuerflamme, was fällt dir ein, wenn du Feuerflamme hörst? Mir fällt da zum Beispiel 2. Mose 3 ein, wo Gott in der Feuerflamme im brennenden Dornbusch erscheint. Das heißt, dieses Feuer, diese Feuerflamme könnte auch ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes sein. Ähnlich dann eben der Heilige Geist fällt in Feuerzungen, auch da Feuer ist auch die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass wenn aus den Augen von Jesus Feuerflammen hervorgehen, dann ist das ein Bild, dass er Gott ist und Göttlichkeit in sich hat. Wenn man in sein Inneres schaut, nämlich die Augen sind eben die Leuchte des Leibes, dann sieht man die Gegenwart Gottes, das Feuer Gottes in ihm, und das leuchtet aus ihm raus, ist also ein Hinweis auf seine Göttlichkeit und auf seine Gegenwart Gottes, die er mit sich bringt. Das ziehe ich aus den Augen, die wie Feuerflammen sind. Und dann kommen wir zu den Füßen, und das finde ich richtig gut, und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das haben wir mit der zweiten Klasse in der Lebensart ein bisschen besprochen und dann kam eben eine richtig gute Bemerkung. Aber ich gehe erstmal auf das Erste ein. Also die Füße schimmern wie Erz, als glühten sie im Ofen. Das heißt, das Bild, was ich da habe, ist, sind Füße wie Eisern oder Erz eben, die durch Hitze glühend gemacht werden. Und solche Füße, wenn die irgendwo hintreten, dann wächst kein Gras mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, diese Füße drücken für mich zum einen Festigkeit aus, Stärke, weil dafür steht Erz, Festigkeit, Stärke, aber eben auch Gericht, wo diese Füße hintreten, da wird alles verbrannt, was diesen Füßen nicht standhalten kann. Es hat auch was von vielleicht Kriegsführung zu tun, ne? Also Eisen hat immer auch was mit Krieg und Kampf zu tun. Und so ein Fuß, der so glüht, der ist zum Kampf bereitet. So, das ist ein Aspekt. Das heißt, hier kommt der Charakter und die Rolle Jesu als Richter über Schuld und Sünde und über die Gottlosigkeit und auch über die Gottlosen und die Menschen oder auch die Mächte, die eben ihm entgegenstehen. Da fällt mir dann 1. Mose 3 ein. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Mit diesem glühenden Fuß wird er dem Feind den Kopf zertreten und ihn unter sich begraben. Das heißt auch in Psalm 110, dass die Feinde unter den Schemel seiner, als Schemel seiner Füße dienen. Auch da ist das Bild, die Füße stehen auf dem Kopf und Nacken der Feinde. Also das ist sicher ein Aspekt, der hier durchkommt. Aber durch dieses, als glühten sie im Ofen, kam von einer der Schülerinnen eine Bemerkung und die fand ich gut. Sie hatte die Assoziation von Daniel 3. Daniel 3 ist die Geschichte, wo die drei Freunde von Daniel aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jahwe und ihrer Nichtbereitschaft, sich vor einem Standbild niederzuwerfen, in einen feurigen Ofen geworfen werden, der siebenfach heißer gemacht wurde, weil der Nebukadnezar so sauer war. Und als sie da drin sind und reingeworfen werden, erscheint plötzlich eine vierte Person, die aussieht wie ein Sohn der Götter, so sagt es der Nebukadnezar. Und da gibt es natürlich Menschen, die damit Jesus in Verbindung bringen. Und ich finde den Gedanken gar nicht schlecht. Das heißt, Jesus ist mit diesen Dreien in diesem Feuerofen. Und jetzt kam eben die Bemerkung dieser Schülerin, und diese Füße glühen immer noch von diese Begegnung in diesem Feuerofen. Und der Gedanke war, dass die Füße auch für Durchhaltevermögen stehen und für ich werde mich nicht beugen vor dem Feind, ich werde durchhalten, auch wenn es schwer wird und ich werde das Feuer der Läuterung sozusagen ertragen. Und glaube, dafür steht Jesus auch, dass er erstens das vorgelebt hat, er ist den Weg zum Kreuz gegangen, hat sich nicht gebeugt vor den Schmerzen, auch vor dem Feind, nicht der Angst. Und es ist eine Zusage, dass er mit uns ist, wenn wir in Drangsal kommen. So wie er bei den Dreien im Feuerofen war, ist er mit uns bei den Drangsalen und bei den Schwierigkeiten, die kommen werden. Und es werden ja in der Offenbarung danach einige solche Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten und schlimme Situationen beschrieben. Wir wissen, Jesus ist bei uns, mit seiner Kraft, mit seiner Treue und mit seinem Durchhaltevermögen. Und nun der letzte Teil, die Stimme. Auch da fand ich super spannend bei uns in der Schule, weil hier steht, er hatte eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und was mir so durch den Kopf ging sofort, war eben ein riesen Wasserfall. Und irgendwie habe ich so reingeworfen, ne? Die Iguazu-Wasserfälle, das sind die größten Wasserfälle der Welt, nicht die höchsten, aber eben von der Wassermasse die größten. Und dann sitzt eben eine Schülerin bei uns, die aus Brasilien kommt, sie hat gesagt, sie war dort schon mal. Und dann hat sie beschrieben, wie das dort ist und genauso habe ich mir es ja auch vorgestellt. Wenn du dort stehst, bei diesen Iguazu-Wasserfällen, da brauchst du nichts mehr sagen. Und je näher du hinkommst, desto weniger brauchst du was sagen. Da kannst du schreien, wie du willst. Du wirst nicht gehört. Und ich glaube, dass diese Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser, das bedeutet, wenn Jesus spricht und die Worte von Jesus, die bleiben unwidersprochen. Wie laut auch immer jemand versucht zu schreien, zu rufen, Dinge zu sagen, es bleibt unwidersprochen, ungehört. Warum? Weil die Stimme Jesu sich durchsetzt. Und am Ende setzt sie sich durch alle Widrigkeiten und durch alle Spöttereien, durch alle Verleumdungen und durch alle Flüche durch. Am Ende ist das, was Jesus sagt und gesagt hat, nicht zu überhören und alles andere muss schweigen. Und das kommt für mich mit dieser Stimme, die laut ist wie das Rauschen vieler Wasser durch. Das ist übrigens ein Aspekt, der immer wieder im Alten Testament vorkommt, dass Gottes Stimme gewaltig ist wie viele Wasser. Das heißt, mit dieser Stimme wird alles übertönt und es gibt nur einen, der gehört wird. Und dann eben das Schwert, das zweischneidige Schwert, das aus dem Mund hervorgeht. Ein zweischneidiges Schwert ist eine richtig gefährliche Waffe, weil man sie bei jedem Schwung einsetzen kann und sie eben schneidet und trennt und tötet. Und natürlich ist dieser Aspekt des Schwertes aus dem Munde von Jesus ein Aspekt nochmal des Richterseins. Er ist derjenige, der richtet durch seinen Mund. Er wird messerscharf unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht. Und was mir an diesem zweischneidigen Schwert gefällt, eben die Schärfe und dieses klare Trennen. Wenn du mit so einem Schwert etwas durchschneidest, da bleiben keine Fransen oder unruhigen Kanten, sondern eine klare Linie, ein klarer Schnitt wird da gezeigt. Und das steht für Jesus. Er macht eine klare Unterscheidung. Er gibt Klarheit und dadurch auch Sicherheit. Und natürlich, das Schwert sagt natürlich auch was von Kraft aus, auch von Herrschaft. Und wir kennen das Schwert auch aus der Waffenrüstung, Epheser 6, ich habe sie schon erwähnt. Das Wort Gottes, der Geist, der dort beschrieben wird als das Schwert. Und dieses Schwert haben wir auch in der Hand in im Jesaja wird irgendwo gesagt, habe ich die Stelle jetzt nicht im Kopf, der Stab deines Mundes, damit wirst du Gericht tun. Und das ist ein ähnliches Bild, da ist es nur ein Stab, hier ist es das Schwert, aber es geht eben um Gericht, auch um Gerechtigkeit. Und Jesus steht hier, dieser erhöhte Jesus steht eben auch für diese Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt zusammenfasse, um was geht es hier eigentlich? Jesus, der verherrlichte Jesus, die Bilder, die hier verwendet werden, stehen einmal für, dass er die praktische Liebe Gottes vermittelt als Priester durch seine Gerechtigkeit, durch seine Taten, durch das, wer er ist und wie er ist. Er gibt Trost und Vergebung. Er schafft eben die Sünde weg in unserem Leben, aber auch grundsätzlich. Und er tröstet uns, weil er bei uns ist in Not und er versorgt uns. Und er gibt Klarheit und Sicherheit, nicht zuletzt durch das, was er sagt und was das Wort Gottes betrifft. Klarheit und Sicherheit. Das sind für mich die Aspekte dieses verherrlichten Jesus. Und dieser verherrlichte Jesus ist, wie gesagt, die Hauptfigur von allem, was danach kommt. Ich möchte noch den letzten Aspekt erwähnen, den ich auch gut finde. Aufhören tut die ganze Sache mit. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Wenn du dir das vorstellst, also wenn das wirklich buchstäblich zu verstehen wäre, dann hätte ein Johannes gar nichts gesehen außer dieser Sonne, weil wenn du in die Sonne schaust, siehst du gar nichts anderes mehr. Das heißt, auch hier, das zeigt einfach, dass es hier um Bilder geht. Aber wenn das Angesicht von Jesus leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft, dann fällt mir da etwas ein. Zum einen, die Sonne ist lebensspendend. Ohne Licht und ohne Sonne würde es auf dieser Welt gar nichts geben. Das heißt, Jesu Angesicht ist die Grundlage für alles Leben. Aber wenn die Sonne stark scheint und heiß und du keinen Schatten hast, dann ist die Sonne natürlich auch zerstörerisch, richtend. Auch hier wieder, der Sonne kann man nicht widerstehen. Auch hier auch wieder der Aspekt des Gerichts und des Richterseins, wenn du eben nicht zu Gott gehörst, zu Jesus gehörst, wird sein Angesicht dich auch vernichten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird es dir Leben geben. Aber der andere Aspekt noch von Sonne ist, hier fällt mir 1. Mose 1, Vers 3 ein, weil die Schöpfungsgeschichte geht los und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Sonne wird aber erst ein paar Verse später geschaffen. Woher kommt diese Lichtquelle? Und diese Lichtquelle, finde ich, wird in Offenbarung 21, Vers 23 dann offenbart und deutlich, was wirklich diese Lichtquelle ist. Weil dort steht, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, also es geht um das neue Jerusalems, noch des Mondes, dass sie in ihr scheint. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte, also ihre Lampe der Stadt, ist das Lamm, also Jesus. Das heißt, wenn am Anfang auf einmal Licht eingeschalten wird und es gab noch keine Sonne, wer leuchtet dann? Naja, das Lamm. Jesus leuchtet. Jesus leuchtet wie die Sonne, sehen wir hier in Offenbarung 1. Und am Ende der Offenbarung steht wieder da, dass das Lamm leuchtet. Man braucht keine Sonne, weil das Lamm erleuchtet alles. Und das ist dieser Aspekt, den wir hier sehen. Das Angesicht Jesu leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft, also an ihrem höchsten Punkt. Und er ist derjenige, der alles Licht macht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Wer zu mir kommt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Diese Hoffnung haben wir. Wenn wir Jesus begegnen und seiner Gegenwart begegnen, dann sind wir im Licht, dann sind wir im Leben und dann haben wir die Kraft und die Herrlichkeit Gottes auf unserer Seite. Und das ist sozusagen der Prolog für die Offenbarung, für alles, was danach kommt. Und das möchte ich euch mitgeben als Start. Und wie gesagt, ich werde jetzt nach und nach verschiedene Teile der Offenbarung angehen und dann Episoden daraus machen. Und ich bin schon gespannt auf eure Reaktionen. Und wenn ihr Erkenntnisse habt, was bestimmte Texte angeht, könnt ihr mir gerne Rückmeldung geben. Ich freue mich auf euren Input. Und wie gesagt, ich bin lernfähig und ich lasse mich gerne auch begeistern und ermutigen von anderen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nun eine gute Woche. Seid gesegnet, euer Martin.